Good morning.
Good morning. Good morning.
Guten Morgen, meine Süße.
Guten Morgen, mein Schatz.
Ich habe schon ein Läufchen gemacht, mein Hase.
Und ich weiß, ihr habt euch letztes Mal, einige haben sich aufgeregt, dass das Rascheln so laut war. Guck mal, ich mach das jetzt ganz leise und guck da rein. Oh, Leute. Oh, so früh.
Für die, die uns zwar nicht zugehört haben, ne? Wir reden jetzt über Brötchen und Brötchentüte. Also im Psychologen beim Frühstück, ne?
Ja,
immer
natürlich.
Noch.
Oh, das ist ja lecker.
Ah.
Oh.
Okay.
Pimmelbrötchen.
Du musst ja mal damit rechnen, dass es Menschen gibt, die uns noch nicht gehört haben. Und wenn die dann Pimmelbrötchen, dann sagen die, die haben echt einen Knall, die Psychologen.
Das haben sie doch.
Haben sie?
Ja, das sagt man doch immer, ne?
Das ist eine Berufskrankheit.
Ja.
Ja. Ja.
Nein, das muss man dazu erklären, für die, die es noch nicht wissen.
Ja, erklär mal.
Das ist so ein Brötchen, was so lustig, das so aus Hefeteig und ganz weich, also wie so eine Milchwecke oder ich weiß nicht, wie man das so anders nennt. Und das ist so lustig geknotet und oben kommt so ein Knoten raus.
Ja.
Und Annika ist ja immer sehr fantasievoll.
Schmutzig. Du hast eine schmutzige Fantasie.
Und deshalb war das draußen, bevor ich sagen konnte, nein, sag's nicht.
Ja, ja, seitdem, also wenn ihr jetzt diese wunderbaren gerollten Brötchen seht, dann, also Annika denkt da an Pimmelbrötchen.
Ja, deshalb heißt es nicht so. Und diese Dinger, die sind absolut flauschig, wenn die frisch sind. Später haben sie eine Qualität wie Zwieback, aber dann sind die echt flauschig. Und wenn man die mit Flaumus isst, das ist begnadet. Das ist einfach saulecker.
Ja. Ich sage nicht, was jetzt in meinem Kopf. Nein, ich sag's nicht. Raus mit diesen Bildern aus meinem Kopf.
Du hast auch eine schmutzige Fantasie. So.
Ist lecker, ne?
Und ich muss immer schon mal so ein bisschen naschen.
Damit auch Betriebstemperatur. Weil wenn Annika Hunger hat, dann erzähl sie nicht. Nee, machst du nicht.
Ich muss erst gedopt werden.
Ja, genau.
Und dazu?
Ein noch?
Ein Pfefferminztee. Leute, ich trinke im Moment keinen Kaffee.
Ist das geil? Das erspart unglaublich viel Milch, Kaffee.
Ja, ich habe das aber auch übertrieben.
Ja, du hast
immer recht. Ich bin ja in allem immer etwas exzessiv.
Bist du.
Und ich habe sehr viel Kaffee getrunken. Ich liebe es einfach. Macht den Geschmack und
Ja, aber das ist im Moment nicht gut. Ne? Nicht gut für die Nierchen und für den Kaliumspiegel.
Dass man mit dir was, da muss man auch noch aufpassen. Ich habe immer gedacht, Kalium ist gut, ist ja auch gut. Aber wenn zu viel des Guten, dann ist das gar nicht gut.
Nee.
Und er hatte einen mörderhohen Kaliumspiegel, weil die Nieren eben nicht so arbeiten, wie sie sollen. Und deshalb musste ich zum Beispiel, ich liebe ja genügend frisches Obst und Gemüse. Liebe ich einfach.
Ist ja auch gut.
Und auch da bin ich exzessiv. Also ich kann ohne Zögern große Mengen Weintrauben oder so wegnaschen. Ja, auch das ist überhaupt nicht gut, weil überall Kalium drin. Ja, das muss ich im Moment eben alles reduzieren.
Ja, und das bekommt ihr gut.
Deshalb trinke ich keinen Kaffee.
Ja, aber ihr bekommt es gut.
Ja, das tut es, das muss ich auch sagen.
Aber
alles
heute,
gut. Ja. Aber ganz ehrlich, den Morgen mit einem Pfefferminztee anzufangen, das schmeckt, ich mache solche Tees ja alle, ich trinke die sowieso den ganzen Tag.
Aber du bist auch so sensibel, dass ich sogar einen Pfefferminztee irgendwie anrichte. Ne? Ja. Also das kann ich sagen. So, nee, komm, jetzt nicht. Nee, echt, abends gibt es bei dir jetzt nur noch welche oder kein Pfefferminztee.
Sonst schlafe ich nicht mehr.
Echt, das ist schon, wie wenn man eine Sendung über Hypersensibilität macht.
Ja, das ist auch interessant, das ist ein interessantes
und
Thema.
Da habe ich gerade jemanden vor mir liegen.
Ja. Oh, das kennen aber viele.
Ja, aber wir wollen heute über ganz was anderes reden.
Nein, wir liegen heute über Snatch. Weißt du eigentlich, was ein 31er ist?
Bestimmt eine Waffe. So wie du guckst, ist das bestimmt irgendwas zum Mann. Oder was, wieder mit Sex? 31?
Nein, überhaupt nicht. Das kommt aus der Jugendsprache und in der Jugendsprache bezeichnet das ein Verräter.
Nee, 31.
Ja, 31.
Wie kommen die auf 31?
Das hat was mit dem Betäubungsmittelgesetz zu tun, denn nach § 31 davon ist das so, dass es der Staatsanwaltschaft und den Gerichten ermöglicht, anhand dieser Geschichte dieses Paragraphen, ist es möglich, eine Strafe zu mildern. Also wenn du jetzt wegen wie Drogenmissbrauch oder so angeklagt wirst, dann kannst du nach Paragraph 31 die Strafe vermildert bekommen, wenn du deinen Dealer verrätst.
So.
Und das hat sich durch die Hip-Hop-Kultur, durch so Hip-Hop wie Bushido und ich weiß nicht wer alles, die haben alle Lieder mit 31er gemacht.
Verstehe.
Ich habe den Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen, nur vorher gehört und hatte keine Ahnung, was das ist. Ich musste erst mal nachgucken.
Du bist ein Quell der Weisheit. Mhm. Das heißt, wenn mir einer sagt, sag mal, du bist ein 31er, ja, dann meint er nicht, weil ich so unglaublich jung geblieben bin, sondern der sagt, du bist ein scheiß Verräter.
Ja.
Und das da sollte man möglichst aufpassen dann.
Ja, das ist auch bösartig gemeint. Also ist nicht unbedingt, Leute, das ist jetzt nur nicht so hahaha, sondern das ist, kann von Petzen oder sowas bis auch richtig zu Verrat so richtig so gehen. Und dieses Verräter, Verraten hat ja in dieser ganzen Jugendkultur eine ganz große Bedeutung.
Natürlich.
Und da gibt es auch den englischen Begriff Snitch für.
Snitch.
Snitch. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, ich hatte vor Wochen, das ist schon länger her, hatte ich diesen 31er-Begriff gehört, und ich hatte keine Ahnung. Mhm. Da musste ich erstmal nachgucken, was bitteschön ein 31er ist.
Super.
Weil ich habe also am Bus gedacht, ne? Fahr doch mit dem 31er
Und ich habe wieder an Sex gedacht irgendwie. Also hat weder mit dem Bus noch mit Sex
jetzt
zu tun.
Jetzt wisst ihr, wie die Köpfe von den Psychologen funktionieren. Ich denke an Verkehrsmittel und Tilly denkt an Verkehr. Toll, ich bin begeistert. Wirklich, super.
Oh, meine Güte. Ja, wie sind wir überhaupt auf das Thema gekommen? Schlicht und ergreifend, es gibt eine Fernsehsendung, die heißt Die Verräter. Ich glaube, es ist immer mittwochs auf RTL. Und dieser Sendung geht voraus, wir beschäftigen uns zwar viel mit Medien, dass das die Sendung des Jahres sein soll. Also da haben sie viel
drüber geredet.
Ja, und da wurden auch viele, das hat dann eine Produktionsfirma bekommen, Tower Production und Kerstin, schöne Grüße, die will sich das auch anhören heute, also spreche anständig. Kerstin hat
viele Grüße. Jo. Ich hau mir noch mal ein Stück Pimmelbrötchen rein.
Oh, Mann. Die hat den Zuschlag bekommen und ihre Produktionsfirma und dann haben die das jetzt wunderbar produziert in Frankreich, in einem wunderbaren Schloss. Und,
da ziehe ich auch mit meiner Schrankwand ein.
Die ist
das
gut,
Schloss,
ne?
Ist gut, ja.
Mit dem Billardtisch so. Also guckt euch mal an, das ist wirklich, wirklich interessant. Und wir haben
machen keine Werbung hier, wir machen keine Werbung.
Nein, ich mache keine Werbung, nein, ich mache keine Werbung. Und RTL, mit denen arbeiten wir auch mal ab und zu ganz gern zusammen. Die haben gesagt, Mensch, mach doch dazu mal einen Psychotest mit dem wunderschönen Thema Loyal oder Verräter, wer sind sie?
Und uns hat das ganze Thema ja nur interessiert, nicht weil es jetzt eine Fernsehsendung ist oder sowas, sondern einfach, weil ich glaube, Verrat und sowas, das ist etwas, da gehen wir alle an die Decke, ne? Das kennen die doch auch. Die beste Freundin, wirklich, ist das wirklich so?
Ja.
Und die baggert euren Freund an. Oder
In der Sandkiste petzt die oder geht zur Lehrerin und sagt, Annika hat wieder abgeschrieben. Ja. Nee, bei dir war es immer umgekehrt. Ne? Du hast abschreiben lassen. Du bist ja so ein loyales Wesen. Ne?
Du, warum? Können die doch haben. Und lauter solche Sachen, aber so, und das kennt ihr, wenn du das Gefühl hast, du hast alles getan für deinen Sohn oder für deinen Partner und der hat nichts Besseres zu tun, als plötzlich das Wochenende, ich weiß nicht, mit seinen Freunden rumzuhängen und für dich hat er nicht mal eine halbe Stunde Zeit, um mit dir irgendwas anderes. Also das empfindet man nicht nur als verletzend, sondern man verhindert.
Na, nochmal, nimm doch das Pimmelbrötchen aus dem Mund, Mensch.
Ja, sondern man empfindet es tatsächlich als Verrat.
Ja, und das tut weh.
Das tut richtig
weh. Und das tut richtig weh. Und jetzt, Leute, Psychologie für Anfänger, ist so meine Theorie. Wir kommen ja, also es war immer ein Überlebensvorteil, ganz, ganz früher, säbelzahntiger Zeiten, ihr erinnert euch, wenn man in der Gruppe zusammen war, in der Regel, dann kriegt der Säbelzahntiger eben gemeinsam eins auf die Nase oder das arme Mammut wird gemeinsam erlegt, der arme Manfred. Wir haben uns letztens wieder eisig angeguckt. Oh, das war so schön.
Das niedlich, ne?
Ich schweife ab. Also, das hat einen Überlebensvorteil, wenn man so solidarisch zusammen gegen den Rest der Welt ist. Und wenn da jetzt ein Verräter unter ist, der kann erstens alles kaputt machen, es wird so ein Keim auch in so eine Gruppe so reingetragen.
Ja, ja.
Wenn der, und das ist auch das Prinzip eigentlich der Sendung, und das Prinzip ist schon richtig geil. Du weißt nicht, wer da der Verräter ist. Es gibt 2, 3 Verräter in jeder Sendung.
Wieso? Und der Zuschauer weiß es ja. Das ist ja das, was mich so gestört hat.
Aber ich fand es interessant, weil du kannst dann sehen, wie verhält er sich und warum tippen die anderen jetzt daneben. Egal. Aber das Prinzip, also da, wem kann ich jetzt trauen? Und das fand ich wieder auch spannend an der Sendung. Ja, der guckt ja so. Oder der guckt so oder der guckt so und der macht dies. Also die versuchen auf mit Körpersignalen und irgendwelchen Anzeichen Signale von Verräter sein herauszufinden.
Ein guter Verräter. Da war noch gar nichts gelaufen. Also das, da habe ich auch gedacht, also Leute, die wüssten natürlich alle, wie diese Sendung läuft. Ich als Zuschauer hatte keine Ahnung. Ich wusste, es geht um Verrat, aber da wurde so gemutmaßt, ist der Verräter oder wer der wirkt so. Himmel, da war überhaupt noch nichts passiert.
Ja, aber das ist genau dieses Virus, was da so reingebracht wird.
Das ist richtig.
Also, ja. Und wir sind, jetzt komme ich wieder zu meinen Säbelzahntiger, wir sind drauf evolutionär darauf angewiesen, dass die Leute, mit denen wir umgehen, dass die einigermaßen vertrauenswürdig sind. Und nicht nur einigermaßen, sondern wirklich sehr.
Darum tut das ja auch so weh. Wir gehen ja davon aus, dass der Freund, die Freundin, die Eltern loyal sind. Ja, die Kinder empfinden es als Verrat, als unloyal, wenn die Eltern, was weiß ich, Dinge, die sie ihnen anvertraut haben, weitererzählen.
Ist es. Oder Tagebuch rumschnüffeln. Und die, also es ist ja nur für, ich muss doch wissen, was mit dir los ist. Es ist doch nur zu deinem guten Quatsch.
Das sieht man natürlich in dem Alter nicht und ich finde es auch bedenklich, weil es gibt so ein paar Tabus, aber auf der anderen Seite ist das, also da kommt man schon in den, was ist jetzt wirklich Verrat und was nicht. Also im Strafgesetzbuch ist es ja auch ganz klar, was da wirklich Verrat ist. Also normalerweise und das, was allen klar ist, gibt es eben so Geheimnisverrat, der auch strafbar ist, so im Bereich von Steuergeheimnissen Staatsgeheimnissen, Dienstgeheimnissen, aber auch den Verrat von Privatgeheimnissen. Also es kommt immer auf die mögliche Konsequenz an. Was kommt dabei raus? Wenn du jetzt natürlich, früher war Hochverrat, war tödlich, das war eine Strafe, die absolut mit Hinrichtung belohnt wurde. Und wenn man sich, und der Hochverrat war eigentlich schon, wenn du anderer Meinung warst. Und das können wir heute im Iran auch sehen.
Wollte ich gerade sagen.
Wo man dann natürlich sagt, Leute, die protestieren und gefangen genommen und verhaftet worden sind, denen der Prozess gemacht worden ist und die auch hingerichtet und die Leute, die hingerichtet wurden, die haben einen Verrat an dem Gottesstaat begangen. Ich rieche mich da immer so drüber auf, dass ich das gar nicht klar rauskriege. Das finde ich, das ist natürlich immer eine Ansichtssache, das ist in jedem Staat anders, aber dieses Gefühl oder das, was dahinter steht, das Weitergeben von eigentlich geheimem Material, das Weitergeben von Informationen an Menschen, an den Feind oder an einen vermeintlichen Feind, das ist immer so der Verrat. Und der geht natürlich bis ins Private. Wenn du das wirklich unter dem Siegel der Verschwiegenheit etwas erzählst und das wird weitergetragen. Nun gibt es ja genauso viele, so viele Menschen, die es gibt, gibt es natürlich auch so viele unterschiedliche Arten des Verrats. Jede Verratssituation ist wieder anders. Wenn jetzt jemand auch sich strafbar macht, indem er zum Beispiel Geheimnisse weiterträgt aus einem Geschäft oder aus einer Firma. Nehmen wir einen großen Pharmakonzern. Du hast bei deiner Einstellung unterschrieben, dass du keinerlei Geheimnisse weitergehst. Dann wirst du aber eines Tages zum Whistleblower, also zum Verräter. Einfach, weil du die Zustände nicht mehr tragen kannst. Weil sogar, ich weiß nicht was, für ein neues Medikament werden Studien gefälscht, das ist gefährlich, oder es werden Gelder verschoben, es sind Leute korrupt, oder es werden sogar irgendwelche Versuche an Menschen gemacht, oder es gibt Ergebnisse, bei denen Kinder in krank werden, dann hast du natürlich, und da sind wir beim wichtigsten Punkt eigentlich schon die moralische Verpflichtung, dich dagegen zu wehren. Das heißt, du hast immer auch irgendwie diesen Zwiespalt hervorgerufen durch deinen moralischen Kompass. Also jemand, der gegen das Nazi-Regime damals gearbeitet hat, ist der in unseren Augen Verräter? Nein, er ist eigentlich in unseren Augen ein Freiheitskämpfer. Mhm. Also es kommt auch immer auf die Warte an, von der wir das sehen.
Genau. Und auch in dem System, in dem wir leben.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Das stimmt. Übrigens, wenn du dir überlegst, in unserer Zunft, Psychologenzunft, wir haben berufsständische Schweigepflicht.
Ja. Wie ist das jetzt aber, wenn du Kenntnis erreichst von einem Verbrechen?
Ja, da gibt's tatsächlich dann die Ausnahme, wo ich dann tatsächlich, ohne dass ich jetzt mich strafbar mache, kann ich dann das weitergeben an die Polizei zum Beispiel, um eine Straftat zu vermeiden.
Oder anzuzeigen. Oder, wie ist das, wenn du jetzt, nur mal gesetzt den Fall, du bekommst einen Patienten, der dir sagt, ich habe vor 20 Jahren meine Tochter missbraucht. Mhm. Ich meine, das ist ein Klopper. Mhm. Und du wirst, also auf der einen Seite wirst du zum Geheimnisträger gemacht, da kommen wir gleich zu, ist auch noch so ein Ding. Mhm. Und zweitens ist es ein strafbares Geschichte. Mhm. Und es muss natürlich eine Opferbegleitung geben, es muss eine Aufarbeitung stattfinden. Also Moment mal, das ist strafbar. Mhm. Was machst du dann?
Also jetzt ganz konkret, weil ich bin kein Jurist, ich bin Psychologe, wenn das wirklich so ein Fall ist. Ich habe in meinem Berufsverband Deutscher Psychologen, wo es auch eine juristische Abteilung gibt. Und ohne, dass ich jetzt einen Namen nenne von dem Patienten, würde ich da anrufen und würde sagen, ich brauche mal eine Rechtsberatung, würde das mit dem Juristen klären. Könnte dir jetzt nicht 100% sagen, was jetzt korrekt ist.
Nein, weil jeder Fall ja anders ist.
Also, moralisch, ich habe sowas Gott sei Dank noch nicht gehabt.
Also aber jetzt mit Missbrauch, aber mit anderen Sachen.
Mit anderen Sachen, ja. Mhm. Durchaus. Gott sei Dank eher sehr selten, weil ich arbeite auch zum Beispiel nicht mit Straffälligen. Mhm. Also ich arbeite nicht mit, ich bekomme ab und zu mal tatsächlich auch Anrufe von Menschen, die im Gefängnis sitzen und bald rauskommen und ob ich denen nicht dann weiterhelfen kann. Da gibt es Kollegen, die können das gut, ich kann es nicht so gut. Ich arbeite auch nicht mit Menschen, die sexuellen Missbrauch begangen haben oder andere Formen von Missbrauch.
Ich glaube, da hättest du als Privatperson, das wird sich vermischen, ne?
Ja, es wird sich vermischen und das, ich würde dem oder der nicht gerecht werden. Das ist wichtig, das ist schon ein anderes Thema, aber als Psychologe und Psychotherapeut ist es fast noch wichtiger, deine Grenzen zu kennen, als auch das, was du natürlich gut kannst, aber auch wirklich deutlich zu sagen, ich werde in ihrem Fall keine gute Arbeit machen können, weil ich ihnen gegenüber nicht neutral bin. Mhm. So. Und das ist wichtig, dass man auch diese Erkenntnis hat. Ich bin also nicht für jeden gleich glücklich machen, du der Therapie.
Weil du natürlich im Laufe deines Berufslebens unglaublich viele Missbrauchsopfer zum Beispiel.
Natürlich. Und das kann ich nicht, also ich
kennengelernt hast und weißt und hast natürlich eine nicht nur professionelle Meinung dazu, sondern natürlich auch eine große Sympathie
und das ist einfach so. Aber dieses wo war jetzt, also berufsständische Schweigepflicht, letztendlich auch Schweigepflicht haben andere ärztliche Schweigepflicht, ist ja genau dasselbe. Dann auch, und dann gibt's eben die Entbindung. Also wenn jemand will, dass ich etwas sage, oder es ruft mich ein Kollege an und möchte gerne was von meinem Patienten wissen, der umgezogen ist und so, dann muss ich mich natürlich von der Schweigepflicht entbinden lassen, ganz offiziell. Dann ist es wieder okay.
Das kann man natürlich, und die gilt auch über den Tod hinaus. Mhm. Das muss dann ein Gericht anordnen.
Genau. Und da bin ich auch so, aber überleg auch, weil wir nun auch viel fürs Fernsehen arbeiten und jedes Mal, du bekommst, egal wie groß oder wie klein der Job ist, du bekommst immer einen ellenlangen Vertrag und da steht auch ganz, ganz viel über die Verschwiegenheitsklausel drin, seitenweise. und mit richtig hoher Strafe, wenn du anfängst über das Format, was es noch nicht gibt, oder über die Umstände des Drehs oder sonst was, wenn du darüber anfängst, irgendwo zu plaudern.
Ja.
Ja. Also von daher ist diese Loyalität, und jetzt kommen wir das Psychologische, du brauchst dieses auch so eine Produktionsgesellschaft oder natürlich Patienten, überhaupt jeder. Wir brauchen das Gefühl von Sicherheit, damit wir uns wohlfühlen, damit wir nicht krank werden und damit wir auch das Gefühl haben, so, wenn ich jetzt jemandem etwas erzähle, dann es entlastet mich, es entlastet meine Seele, ich hole mir auch Rat und ich weiß, dass ich nicht am nächsten Tag über ein paar Ecken das in irgendeiner blöden Zeitung lese oder über irgendwelche Freunde.
Ja, ja.
Weil ich glaube, wenn du das einmal denn erlebt hast, dann ist sowieso die Beziehung hinüber, dann ist vorbei.
Richtig,
und ist Schluss.
Ja.
In dem Fernsehfilm wird der Verräter dann liquidiert am liebsten. Ne? Also es wird probiert, die rauszusortieren.
Zu verhaften oder so. Oder oft ist es ja so, dass dann auch natürlich Leute mit Verrat davonkommen. Das ist ja, das wiederum macht diesen ganzen Komplex so spannend. Und wenn ihr mal richtig drauf achtet, viele Fernsehfilme, egal ob das jetzt Liebesfilme sind oder Serien oder von gute Zeiten, schlechte Zeiten bis zum Tatort und so, haben dieses Motiv Verrat. Immer wieder in irgendeiner Form und Loyalität. Also wie loyal bin ich jetzt eigentlich? Und will ich das überhaupt? Ihr kennt doch sicher auch alle die Situation, Freund, Freundin, Familienangehöriger kommt und sagt, du, ich muss dir was erzählen, aber du darfst das auf keinen Fall weitererzählen. Du sagst natürlich, ja natürlich, weil du fühlst dich eigentlich normalerweise gebauchpinselt und sagst ja, Mensch, der schenkt dir dein Vertrauen und ich erweise mich auch des Vertrauens für würdig. So, und dann erzählt er dir was. Und während er das erzählt, merkst du auch schon, oder während du dann in den folgenden Tagen darüber nachdenkst, oder die Situation verändert sich irgendwie langsam, du kannst vielleicht nicht länger schweigen. Du kriegst das irgendwie nicht so gut hin. Also, nehmt doch nur den Klassiker, ihr kriegt erzählt, dass deine Freundin erzählt dir, dass sie was mit dem Mann deiner anderen Freundin hat.
Toller Loyalitätskonflikt, ja.
Was machst du? Normalerweise wäre es ja auch richtig, dann zu sagen, also bevor du mir irgendwelche Geheimnisse erzählst, bitte filter das dreimal. Da gibt's auch so Allegorien, weißt du, so durch die drei Brillen, durch die drei Wolken, durch die was weiß ich. Also für wen ist das jetzt gut? Warum erzählst du mir das? Und was kann die Folge sein?
Und genau so, weil ich hänge nachher mit diesem Geheimnis da und darf nicht, dir geht's gut und mir geht's beschissen, was soll das?
Ja, und du liegst die ganze Nacht wach, weil du dir Sorgen machst um deine Freundin, dadurch, dass du jetzt Geheimnisträger bist, um den Mann, um dies, um das und oder wie auch immer, das, nee. Mhm. Oder dir wird erzählt, dass dein Vater eine schwere Krankheit hat, aber Mutti darf das auf keinen Fall wissen. Weil die dann ja völlig zusammen, die ist ja auch so angeschlagen. So was machst du?
Also du würdest ja sagen, bevor jetzt jemand wird angenommen, ne, das würde dir so passieren, dann würdest du denn doch vorneweg sagen, pass mal auf, bevor du jetzt hier weitererzählst, ich entscheide, was ich mit deinem Geheimnis machen werde. Ich werde nicht drauf sitzen bleiben und du gehst hier fröhlich pfeifend weg. Überleg dir jetzt gut, ob du mir das wirklich erzählen willst oder nicht. Aber dann kann die oder der sagen, da bist du ja keine richtige Freundin. Ja. Wem soll ich das denn sonst erzählen? Und du bist auch sonst immer, du bist meine beste Freundin. Und
ja, und als beste Freundin solltest du mich eigentlich so gut kennen, dass ich nicht alle Geheimnisse tragen werde. Also zum Beispiel bei diesem Krankheitsfall würde ich natürlich erst mit demjenigen, mit derjenigen oder demjenigen reden und sagen, so, du hast mir das jetzt erzählt, glaubst du wirklich, ich behalte das für mich jetzt? Ich entscheide eindeutig dagegen, weil ich persönlich finde, und du kennst mich jetzt, du bist meine beste Freundin, du solltest mich so gut kennen, da haben wir so oft drüber gesprochen, ich bin der Meinung, man muss Zeit haben, sich zu verabschieden. Du kannst nicht plötzlich den anderen vom Kopf stoßen und dann ist er plötzlich der Pflegedienstleiter zu Hause. Keine Ahnung, wieso. Ja. Du musst dich, so schwer es fällt, aber wir müssen uns alle mit dieser Situation beschäftigen. So. Das ist meine Meinung.
Genau. Und ich habe mal tatsächlich, ich denk gerade dran, ich hatte mal in einer Beratung eine Frau, die diese Sache mit der na, ihre Freundin hat erzählt, dass sie eben was mit dem besten Freund ja. so, mhm. so hatte. Und die war gut, da die Klientin von mir. Die hat mhm. gesagt, pass mal auf. Entweder du klärst das jetzt oder ich kläre das für dich. Aber das wird jetzt geklärt. Also ich empfehle dir, ich gebe dir 3 Tage Zeit. Und wenn in den 3 Tagen, wenn du das nicht geschafft hast, dann mache ich das. Das fand ich sehr klar.
Das ist immer denn der Moment, wo dann in der Soko Wismar oder was weiß ich, wo der Mord passiert. Weil manche wollen einfach nicht, dass es an die Öffentlichkeit gerät. Nee. Oder schämen sich oder haben so viel Angst vor der Auswirkung. Aber warum erzähle ich schon das Geheimnis? Wenn ich dieses Geheimnis loswerden will, dann will es ja an die Oberfläche. Und dann will es raus. Das heißt, du kommst eigentlich mit dem Geheimnis gar nicht gut zurande. Du willst ja, dass es rauskommt.
Wir haben ja auf RTL nicht nur den Psychotest, den verlinke ich, ne? Den könnt ihr auch machen, loyal oder Verräter, welcher Typ bist du? Wir haben auch noch einen Artikel dazu geschrieben und da kam auch die Frage, warum ist der Loyale oft der Dumme? Das haben wir jetzt eben schon ein bisschen angerissen, aber dieses so dieses Gefühl, ausgenutzt zu werden, ne? Dem können wir alles erzählen.
Der jetzt so absolut loyal ist, der ist schon fast übertrieben. Der ist natürlich, der neigt auch dazu, so ein Mutter Teresa-Instinkt. Der schluckt ja auch alles.
Ja.
Wenn du nicht alles, aber so im Sinne von, der hat so Werte, der steht total zur Familie. Oder ihr kennt bestimmt auch Menschen, die so sagen, die Familienehre geht über alles. Und dann wird auch alles irgendwie unter den Teppich gekehrt. Egal was es ist, das wird gedeckelt, weil das wird nicht verraten, das bleibt in der Familie. Auch schwierig.
Ja. Ne? Und das ist so.
Vor allen Dingen, wenn du als Loyaler merkst, dass das eigentlich gegen deine moralische Überzeugung geht und du merkst langsam, wie du so psychosomatische Störungen kriegst.
Du selbst, oder? Als wir haben heute, ne?
Wir haben heute irgendwie Sprachschule. Wir haben noch nicht genug Kaffee getrunken. Nee, ich kann auch nicht reden.
Doch, das geht aber schon ganz gut. Doch. Was meinst du? Was meint ihr, wie sie abends aufdreht? Also ein übermäßig loyaler Mensch, der kann letztendlich richtig drunter leiden, ne? Der leidet mehr als andere. Und ich glaube auch, loyale Menschen werden zum Teil auch gerne mal manipuliert, weil die wissen ja, Annika kann man das, die macht das schon. Und die schreibt schon, die lässt mich abschreiben oder die macht schon die Arbeit für uns und verrät das ihren Chef, dass sie das eigentlich, haben wir tatsächlich ja bei dir schon öfter erlebt. Ja. Ne? Bis hin zu Leuten, die die Arbeit, die du gemacht hast, da haben die mit technischen Mitteln dann da eine Unterschrift ausgemerzt und haben ihre eigene Unterschrift darunter gesetzt.
Ja.
Also mit fremden Federn spücken.
Ja.
Wohl wissend, und das ist genau der Punkt, dass du kein Kollegenschwein bist und das nicht verrätst.
Ja, aber weil da geht es nur um meine eigene Verletzung.
Ja.
Ich wäre zum Tiger geworden, hätte das jemand bei einem anderen Papier von jemand anderem gemacht, meinetwegen von meiner Kollegin.
Ja.
Hätte ich das gesehen, hätte ich sofort was gesagt. Das
ist auch interessant, ne? Dass wir für andere dann eher einstehen als für uns selbst.
Ja.
Aber du bist ja auch wirklich, du bist ein sehr moralischer Mensch und dir ist es ja auch peinlich, wenn du das mitbekommst.
Ja, mir ist es für den anderen so peinlich, weil ich dann auch denke, mein Gott, nochmal, was ist das für ein armes Hascherl, dass der sich solcher Sachen bedienen muss. Und dann denke ich auch immer, vergiss es, du selber bist in der Lage, solche Sachen ganz allein zu machen und die sind gut. Derjenige muss das sogar noch irgendwie für sich beanspruchen.
So,
irgendwann kriegen die das sowieso raus, wenn derjenige selber was machen muss und das geht in die Grütze. Vergiss es.
Leute, das nennen wir Psychologen Reframing. Ne? Also Annika packt das damit in einen anderen Rahmen, nämlich nicht, dass sie die Schwächere ist, sondern der andere ist der Schwächere.
Dann ist er doch.
Aber so weit musst du erst mal sein.
Das ist doch peinlich. Du kennst auch so Männer oder so, die, ja nicht nur Männer, aber so Leute, die sich immer mit fremden Federn schmücken. Das ist doch peinlich. Vor allem, wenn das die Umgebung weiß.
Auch gerade in diesem Medienzirkus, in dem wir uns auch tummeln, Leute, wie viel Judasküsse wir schon so angesagt haben. Und dann hinterher, wenn es dann mal irgendwie schwierig wird, dann ist plötzlich keiner mehr da. Nein,
dann bist du alleine.
Das steht aber sowas von und das muss man wissen. ne, zu dem wir das, am Anfang weiß ich noch, als ich so die ersten Sendungen gehabt habe, oh, was wurde ich da geschenkt und eingeladen zu dollen Feiern und gemacht und getan, solange die Quote gut war und nicht funktioniert hat. Und nachher, wenn die Quote dann schlechter wurde, da wurden die Einladungen immer weniger und als es dann ganz aus war, da hat sich kein Schwein mehr drum gekümmert. Bis zur nächsten Sendung, wo dann, ah, wir kennen uns doch und das war doch toll damals. Und so geht das Spiel weiter. Und ich weiß jetzt, jedenfalls in dem Medienrahmen, in dem wir uns bewegen, ganz vorsichtig, es gibt wenig echte Freunde, die wir aus der Zeit haben, vielleicht ein, zwei, nicht mehr. Und der Rest sind eben Zweckbündnisse, Menschen, die wir gerne mögen, Menschen, die wir nicht so gerne mögen, aber man muss irgendwie zusammenarbeiten. Aber ich glaube da keinem mehr.
Also Freundeskreise und so bestehen bei uns sowieso aus anderen Ecken.
Ja, Gott sei Dank.
Aber das liegt auch daran, dass wir beide mit Sozialem angefangen haben und eigentlich immer auch so eine... Du siehst dich ja eher als Handwerker. Du bist bis heute, arbeitest du ganz normal mit ganz normalen Menschen zusammen. Ja. Warum solltest du abheben, nur weil du irgendwo mal in den Medien rumturnst? Ja. Was soll das? Das und ist spannend und die Sachen, wir würden es ja nicht machen, wenn es nicht auch spannend wäre.
Das macht ja auch, mir auch
tolle
Spaß.
Momente,
ja,
hat natürlich. Und man sieht mal was Neues, ja, und natürlich. Alles gut, aber es ist nicht alles und man muss wissen, dass es so Gebiete gibt, wo sehr viel geglitzert wird. Mhm. Und wenn du dahinter kommst, liegt da auch nur Müll. Also.
Und Medien, es ist voll von Verrätern. Es ist wirklich voll. Es wird abgekupfert ohne Ende. Es werden Formate, wird sich angeguckt, dann verändert man das ein bisschen und sagt mal, guck mal hier, ich habe ein neues eigenes Format. Und die Hälfte davon ist manchmal geklaut, zumindest die Idee. Das ist so. Das weiß man. Ne? Deswegen schützen sie sich ja mit diesen 1000 Regeln, bevor du so da bist.
Aber das ist aber auch wieder menschlich, finde ich. Ja, doch, das tun wir ja in anderen Gebieten auch.
Ja,
egal, ob jetzt der eine bringt eine Haselnusscreme, der hat der andere eine Haselnusscreme. Da sieht aber nur das Deckblatt ein bisschen anders aus oder da ist ja noch Vanille drin oder so.
Wie kommst du da jetzt auf Haselnusscreme?
Ach, irgendein Beispiel.
Ach so, du meinst jetzt die man. Ja, ich verstehe.
Nein, überhaupt. Ja. Irgendein Produkt oder irgendein Düftchen und dann ist auf einmal, duftet alles nach Apfel oder ich habe keine Ahnung, nach Maracuja und dann nächstes Jahr oder der andere sagt, ja, ich packe aber in meine Maracuja auch noch eine Mango. Mhm. Und dann packe ich das auch noch nicht nur in Joghurt, sondern auch noch in Skür. Und verstehst du, es ist so, das ist aber auch menschliche Entwicklung, dass wir abkupfern auf der einen Seite und immer noch was Neues dazu packen.
Mhm. Das stimmt, das so, ja.
Das, was wir neu machen, basiert ja auf dem, was wir jetzt gerade haben.
So, und wir entwickeln das dann eben noch ein bisschen weiter.
Und wir entwickeln das weiter, das nimmt man eigentlich landlebig nochmal Fortschritt.
Also.
Also es ist ja selten der Moment, wo sich jeder hinsetzt und sagt, so bis jetzt sind wir immer alle nur gegangen und jetzt, wow, völlig überraschend, ich erfinde das Rad.
Aber nochmal, Verräter, kannst du Verräter erkennen? Würdest du dir zutrauen, einen Verräter zu erkennen anhand von Körpersprache, von Stimme, von Atmung, Blutdruck, Herzkreislauf, keine Ahnung?
Nein, das glaube ich nicht.
Nee.
Nein, ich glaube, das erkennt man im landläufigen Sinne, wenn du einen guten jemanden hast, den du gut kennst und du merkst, der ist auch noch ein schlechter Schauspieler und kriegt das nicht so richtig gut hin, aber ein richtig guter Schauspieler, ein richtig guter Spion, jemand Narzisst, die kriegen das sehr gut hin. Besonders, wenn du dich so in die Rolle reinversetzt, dass du felsenfest davon jetzt überzeugt bist, das Richtige zu tun.
Ja.
Dann kriegst du das nicht mehr mit. Es gibt auch, kennt ihr auch sehr, so ganz berühmte Mata Hari und so berühmte Spione und so. Und da hat kein Mensch das mitgekriegt.
Nee.
Die waren richtig gut.
Und da ist nämlich auch, du wirst ausgebildet, wenn du im Bereich Militär in bestimmten Regionen da tätig bist, wirst du darin ausgebildet.
Ja, weil du ja Geheimnisträger auch bist.
Da haben wir es wieder. Und da kann auch so ein blöder Lügendetektor überhaupt nichts machen, weil wenn du davon überzeugt bist, dann wird auch deine Physis, also dein Herz, dein Kreislauf, dein Blutdruck und so, wird entsprechend dann auch nicht reagieren oder nicht zugehen. Davon abgesehen, diese Lügendetektoren sind sowieso Schrott.
Nein, sie sind nicht nur Schrott, sondern du kannst sie beeinflussen, weil du natürlich, wenn du dich mit Lügen beschäftigst, weil du zum Beispiel Agent bist oder irgendwie sowas oder undercover arbeitest, da musst du ja erstens die Geschichte verinnerlichen, aber du darfst dich natürlich auch nicht aufregen.
Nee.
Und das ist es ja, der bist ja Pulsfrequenz, ja. Schweißabsonderung und, ja. und. Und wenn du das alles nicht hast, dann denkt der Lügenapparat, du lügst nicht. Hm. Darum ist es bei uns vor Gericht nicht anerkannt.
Oh, Leute. Ja, ich war jung, ich brauchte das Geld. 90er Jahre Talkshows, unvergessen. Ich glaube, bei Franklin war das besonders toll. Wenn ihr euch noch an den erinnert, den Lügendetektor-Test. Ich glaube, bei ja, schlimm. Das war bei einem. Oh, und das tat mir dann immer so leid, weil da war wirklich ein Psychologe, ein ausgewählter Psychologe, der sich nicht zu schade war, da mit so einem Köfferchen mit seinem Lügendetektor-Test dazu kommen. Und da gab es wirklich schlimme Szenen, wo dann einer angeblich überführt wurde, dass er fremdgegangen sei oder so. Und nein, der ist nicht fremdgegangen.
Der war aber einfach aufgeregt.
So, und der kam. Und ich hatte nachher immer den Job, die Leute wieder irgendwie zu stabilisieren oder das doch klar zu machen. Ich hab's gehasst. Also
weil
mein Job war ja noch gut, um die zu schwichten. Aber dass ein Kollege sich dafür hergegeben hat, nur. So, Entschuldigung.
Nee, aber das kennt ihr ja auch alle. Das wisst ihr, wenn ihr beschuldigt werdet, irgendetwas getan zu haben, du bist plötzlich in so einer Defensivrolle, dann regst du dich besonders auf und damit zeigst du alle Anzeichen. Und wenn du dann jemandem gegenüber stehst, wie zum Beispiel so einem Eifersüchten, du bist fremdgegangen und du hast den angeguckt und du sagst immer nur, nun lasse ich, nein. Du kommst ja in so, du regst dich ja höllisch auf. Also sämtliche Lügendetektoren würden ausflippen.
Ja.
Das ist schon nicht in der Natur der Sache.
So,
das
ist also völlig verrückt. Du fühlst dich ungerecht behandelt. Und, ja. und das hasse ich auch. Das glaube ich jeder. Natürlich hasst es jeder. Ungerecht und wider besseren Wissen werden dir Sachen untergeschoben, die einfach nicht stimmen. Und dann bist du plötzlich der Verräter oder wer auch immer. No.
So, nun kommen wir doch immer mal zu dem Punkt, der ist ja der interessante.
Ach so, vorher war es langweilig.
Na, dass es ja Situationen gibt, in denen Verrat gut ist. Also Verrat ist nicht nur irgendwie bösartig. Mhm. Das ist ja das Doofe. Also derjenige, der etwas verrät, wird ja zum Teil den Druck los. Also das haben wir ja vorhin schon gesagt. Mhm. Wenn der plötzlich von dem Verhältnis der Freundin mit dem Mann erzählt, dann gibt er praktisch den schwarzen Peter weiter. So und du als Loyale sitzt da und denkst, was soll ich jetzt machen? Mhm. Er hat den Druck weitergegeben. Aber es gibt ja auch so Situationen, da waren wir vorhin schon mal kurz beim Whistleblower, wo es eigentlich auch einer Gruppe oder so dient. Stell dir vor, in einem Geschäft oder in einem Betrieb wird überhaupt nicht über die Lohngeschichten gesprochen. Und irgendwer kommt eben in der Lohnbuchhaltung dahinter, dass die Abteilung, jetzt und so weiter, dass ein großer Teil überhaupt nicht nach Tarif bezahlt wird oder viel zu niedrig im Vergleich zu XY. Mhm. Und damit geht er jetzt an die Öffentlichkeit.
Weil er vielleicht schon vorher probiert hat, anzusprechen?
Ja, weil er das probiert hat und weil es einfach eine Ungerechtigkeit ist, ohne Ende.
Ja. So, und bevor dann gar nichts mehr passiert, dann so.
Das ist natürlich immer das, wenn Leute den Weg in die Öffentlichkeit auch suchen. Ne?
Also ich habe auch
wenn so im Krimi immer derjenige sagt, ich kenne da noch einen Journalisten,
weil
man einfach das Gefühl hat, das muss doch irgendwie, um der Gerechtigkeit willen, muss doch irgendwer diesen Baupfusch oder ich weiß nicht, die geheime Korruption doch irgendwie aufdecken. Ne? Das ist auch unser Gerechtigkeitsgefühl, unsere moralische Komponente,
die wir da drin haben. Was schraubst du da so rum, Mäuschen?
Ich wollte leise an mein Brötchen.
Nehmen wir jetzt aber nochmal die großen Sachen. Denken wir an Geschwister Scholl während der Nazi-Zeit. Bis heute ein riesen Respekt vor all diesen Menschen, die sich gegen eine Riesengruppe von anderen Menschen stellen, aufgrund ihres moralischen Kompasses, was du gesagt hast schon, und gesagt haben, mir ist egal, wenn die alle sagen, Nazis sind gut und wir sind Arier, sage ich das nicht. Und ich mache die Welt darauf aufmerksam und ich bezahle sogar mit meinem Leben dafür. Das ist so, dass ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber rede und wenn ich daran denke.
Jetzt stellen wir uns doch das einfach mal so vor. In 30 Jahren da gibt's Hamburg schon nicht mehr oder so, weil alles überschwemmt ist. Hm. Die Meere sind gestiegen. Wir haben hier in Schleswig Durchschnittstemperaturen von 42 Grad. Hm. Und wir wissen einfach unweigerlich, wir haben das Klima so kaputt gekriegt, dass wir in diesem Jahrhundert untergehen. Mhm. Finden wir dann die Klimakleber immer noch völlige Idioten? Ja, es ist provokativ. Es ist richtig provokativ. Ich bin auch nicht mit deren Methoden einverstanden. Mhm. Aber nach dem, was ich in letzter Zeit gelesen habe über Weltmeere und über die Arktis und auch die Antarktis, über das Schmelzen, über Dörfer, die im Permafrost gebaut worden sind, die jetzt davon schwappen und Leute evakuiert werden müssen in Alaska und Elsmer Island in Kanada und so, bin ich nicht so sicher. Und es gibt eben wissenschaftliche Prognosen, die sagen, dieses Jahrhundert wird ziemlich schwierig für die Menschheit. So, ist es dann so, dass wir dann eines Tages dann seiner...
Das waren eigentlich... Eigentlich
waren es clevere Leute. So, also wie gesagt, Leute, das ist ja wieder die Sichtweise. Ja. Und die Geschichte ist eigentlich immer erst die, die uns dann zeigt, wie es richtig ist oder auch nicht war.
Ja. Nochmal, ich habe einen riesen Respekt vor Menschen, die für ihre Überzeugung, die nicht nur reden, sondern auch machen und damit auch in Kauf nehmen, zum Beispiel ins Gefängnis zu gehen. Oder andere Sachen. Mhm. Ich habe ja früher den Kriegsdienst verweigert und habe Zivildienst gemacht. Musste auch durch so eine sogenannte Gewissensprüfung dann, das gab es damals, könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, wo mir abstruseste Situationen geschildert wurden von Menschen, von Männern. Nur Männer waren in dieser Kommission, war wie vor Gericht. Wirklich, die selbst die haben noch die Kriegszeit locker mitgemacht. Und unter anderem...
Du hast gesagt, das waren so alt...
Das waren so Altnazis und die haben mich angeguckt mit langen Bart und langen Haaren und haben kurz noch die Bildzeitung weggepackt. Wirklich, ne? Ich war nach der Mittagspause dran. Mhm. Und haben mir dann abstruseste Sachen, Situationen geschildert, wo ich in einen Konflikt kommen sollte.
Ja, und haben aber immer Selbstverteidigung mit Waffendienst und so. Das ging ja alles ziemlich durcheinander. Das war überhaupt nicht richtig kreuz und quer. Das war überhaupt nicht strukturiert.
Nein.
Und es ging eigentlich immer nur darum, dass die sagt, na, da werden sie ja auch eine Waffe benutzen.
Genau, ne? Also so.
Ich bin hundertprozentig sicher, dass Tilly, der schon sein Buttermesser fallen ist, dem mit einer Waffe auszustatten, wäre eine der dümmsten Ideen.
Wäre es wirklich, ja.
Ja, doch. Also mit dem Bajonett, da kannst du sicher sein, dass er das nachher im Knie hat. Mhm. Und irgendwie ein Gewehr, das würde überall hin zeigen, aber bestimmt nicht auf irgendwelche Feinde. Und du würdest das für lauter Schreck vom Knall auch fallen lassen und würdest sagen, ich schieße dort eigentlich nicht drauf.
Nein, tue ich nicht.
Das widerspricht auch deiner ganzen Art.
Das war halt deren Job, mich durchfallen zu lassen. Und das war klar. Ich war beim ersten Mal tatsächlich durchgefallen. Beim zweiten Mal ging mir Rechtsanwalt hin und da war die Sache in 5 Minuten erledigt. Aber dieses Einstehen für die, und da gab es dann auch sogenannte Totalverweigerer, die gesagt haben, ich mache wieder Kriegsdienst und mal Zivildienst. Ich will da nicht in diese Kategorie, ich will da nicht mit. Also,
das hat ja auch damit zu tun, dass zu der Zeit der Zivildienst ja auch Ersatzdienst hieß.
Ja.
Das heißt, ich habe also nur den einen Dienst, also den Dienst an einer Waffe, dann ersetzt durch einen anderen. Das fanden wir ja auch nicht gut.
Und die wollten beides nicht und sind dann zum Teil wirklich auf ins Gefängnis gegangen.
Also das waren auch ein bisschen andere Zeiten. Also in der heutigen Situation und mit dem heutigen Alter sehe ich manches ein bisschen anders. Aber ich bin immer noch völlig gegen Waffengewalt. Es widerstrebt mir im tiefsten Innern. Geht irgendwie nicht. Obwohl ich vielleicht auch die Notwendigkeit sehe, weil meine Umgebung nicht so ein Gefühl hat. Und es gibt genügend Menschen, die ganz, ganz andere Gelüste haben, die Machtgelüste und sonst wie haben. Und irgendwie muss man sich manchmal auch verteidigen. Das weiß ich alles. Aber ich habe trotzdem extreme Probleme damit. Ja. Ich verstehe auch nicht, aber das ist meine eigene Naivität. Ich verstehe nicht, warum man eben Dinge tun kann, die anderen Menschen wehtun. Mhm. So naiv ist es. Mhm. Und ich bleibe auch bei dieser naiven Einstellung. Ganz bewusst. Ich verstehe es auch nicht und ich finde es nicht richtig. Wir tun uns alle schon gegenseitig genug weh, indem wir es gar nicht wollen. Mhm. Aber wenn wir jetzt auch noch das wollen, also bitte.
So. Und da sehen wir, jetzt kommen wir zurück zu Geschwister Scholl und all diese tollen Menschen, die sagen, und das war waffenfrei, ne? Also die haben Flugblätter verteilt und
ja, aber es wurde als Verrat an der Ideologie und am Staat gesehen.
So, und jede Diktatur hat bis heute Angst vor sogenannten Verrätern und Verräter, ob in Russland oder sonst wo in China, sie werden härtest bestraft, mit der Todesstrafe meistens auch. Also oder die Angst vor der Diktatur, vor Andersdenkenden, die praktisch Verrat, in deren Augen Verrat begehen.
Mhm. Und vielleicht etwas kritisieren oder so. Ja, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Und da kommen wir dahin, dass Verrat eben überhaupt nicht so einfach ist, ne? Nee. Und auch im Einzelnen, im Kleinen, in unserer Umgebung ist das nicht einfach immer so, der hat mich verraten, so, klar, es ist wieder schwarz-weiß. Es ist nicht immer schwarz-weiß. Der Loyale hat nicht immer bei allem recht, weil er vielleicht viel zu loyal ist und seinem Kind alles durchgehen lässt und alles verschweigt und bloß nicht. Und der lässt sich auch noch in Straftaten ein, nur damit der Sohn nicht bestraft wird, weil er, ich weiß nicht, was geklaut hat oder noch Schlimmeres getan hat oder so. Ich lüge und betrüge nur, um den Sohn zu schützen, weil die Familie geht ja vor. Nein, weil wir werden schon längst andere Menschen mit reingezogen und womöglich beschädigt oder verletzt. Und der Totalverräter, der sofort rumplappert und alles rausplauscht, der kann auch total daneben sein, weil es einfach nicht geht, dass man alles einfach rausplauscht. Was? Bitte, da muss man dann auch aufpassen, wenn ich jemandem etwas erzähle und kriege dann mit, der plappert das sofort weiter, genau. Dann kriegt der nie wieder was natürlich erzählt und warnt auch andere. Das geht natürlich auch nicht. Also Augen auf bei dem ihr vertraut.
Bitte.
Letztendlich kommt es immer unterm Strich wieder auf die zwei Faktoren zusammen. Kommunikation, also wer spricht mit wem und wie sollten wir es haben, also nicht heimlich, sondern, und nicht den Freund und nicht und sie, sondern drüber sprechen.
So.
Raus kommt es eh.
Ja.
Also lieber gleich drüber sprechen.
Und dann Mut sein, weil manche, das hat was mit Konfliktvermeidung manchmal auch zu tun.
Ja.
Na, also auch die so vermeintlich so loyal sind, wenn die Schiss haben vor der Auseinandersetzung, Schiss haben, da irgendwo reingezogen zu werden, dann eher vermeintlich loyal sind aus Angst vor Konflikten, no. Übrigens Rita Hormersen hat unseren Test gemacht. Und Rita schreibt, sie ist die vertrauensvolle Freundin, das ist eine Kategorie, und sagt, sie stimmt genau, prima. Für Menschen, die mir wichtig sind, gehe ich durchs Feuer. Nur darf niemand meine Loyalität missbrauchen. Der lernt dann sehr schnell meine Grenzen kennen. So. Und Christiane, Marc schreibt auch, sehr guter Test, danke Christiane. Loyale Vertraute stimmt bei mir bis auf die Punkte bei Vorsicht. Handvoll wirklich gute Freunde, für die ich auch durchs Feuer gehe, aber die für mich genauso. Und das haben wir auch, so ein Gleichgewicht, das ist es ja. Also wenn du Vertrauen hast, also das ist auch eine gegenseitige
Geschichte. Aber es ist immer die Frage, als guter Freund würdest du alles tragen? Manchmal würde ich meine Freundschaft auch daran sehen, dann über Dinge zu sprechen.
So. Ja? Und zwar als gute Freundin oder guter Freund kannst du da, und das ist Freundschaft, kannst du Sachen ansprechen, die ein anderer nicht kann. Weil Freundschaft ist freiwillig. Und wenn dein guter Freund, deine gute Freundin das nicht ertragen kann, vertragen kann, dann fragt man sich, sind wir wirklich so befreundet? Und da haben wir wieder die Beziehung. Ne? Welche Beziehung hast du da miteinander?
Und das ist der zweite Punkt, den ich erwähnen wollte, Vertrauen.
Ja.
Wem schenke ich mein Vertrauen und wessen Vertrauen erweise ich mich als würdig? Es ist vollkommen klar, wenn mir eine gute Freundin Intimitäten aus dem Schlafzimmer erzählt oder über Finanzen oder ich habe keine Ahnung, jemand, den ich kenne, erzählt mir wirklich etwas aus seiner Psyche oder von seinen Ängsten, das würde ich niemals weitertragen.
Nein.
Never ever. Nein. Liegt da irgendwas im Argen, würde ich denjenigen wahrscheinlich bitten oder ihm vorschlagen, was man machen könnte oder ihm sagen, wie ich das sehe. Und dann würde ich sagen, und wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da.
So. Genau so.
Da würde ich auch immer versuchen, so loyal wie möglich zu sein. Aber ich bin auch nicht so gewillt, jedes Geheimnis zu tragen.
Das haben wir schon gesagt. Also,
Man muss immer noch unterscheiden, weil wir ja berufsmäßig da auch zu tun haben.
Ja, das, aber privat,
Und ich denke da jetzt vor allen Dingen im Privatraum, weil unsere Zuhörer haben es ja auch meistens privat. Ja. Im Beruflichen gibt es keine Frage. Das ist so das, was mir da erzählt wird.
Das ist auch unser Handwerkzeug, sonst können wir nicht arbeiten.
Ja, und du würdest ja ganz schnell auf die Abschlusslinie oder Abschlussliste kommen, wenn du Patienten interne ausplapperst. Da gehst du doch nicht wieder hin zu so einem Psychologen, der da womöglich abends in der Kneipe sitzt und dann hoch die Tassen.
Nee, gibt's. Habe ich auch noch nie erlebt. Kenne ich auch nicht. Süße, nur mal nebenbei, wir haben schon fast wieder unsere 50 Minuten, haben wir schon.
Ja, ich merke, dass mein Magen hängt. Pater, ich brauche ein zweites Brötchen.
Noch ein zweites?
Ja, also nein, das wollen wir uns noch einteilen.
Ja.
Doch, mal. Weil jetzt kommt noch das Süße hinterher.
Ja, wir müssen noch was Süßes essen. Also, ihr stört uns jetzt, wir müssen noch was Süßes essen.
Ja, Mensch.
Ja,
Und ich verrate euch jetzt ein ganz irres Geheimnis. Und das verratet ihr nicht weiter. Wenn ihr das verratet, dann seid ihr Verräter. Snitch, 31er. Nächsten Sonntag um 9 Uhr gibt es übrigens diese weltberühmte Sendung.
Was die Sendung?
Psychologen beim Frühstück.
Nein, das weißt du jetzt schon.
Ja.
Das darfst du aber nicht weiter verraten.
Mit Mata Hari und Robespierre. Mit den Grüßen, mit Verrätern und so.
Was willst du noch mal machen? Das wird spannend. Nee, ich weiß noch nicht, ob ich da noch mehr sehen. Ihr Lieben, es war uns ein Vergnügen, ne? Und wie gesagt, wir verlinken zum Psychotest und zu dem Artikel. Macht den, schreibt uns. Macht euch kluge Gedanken, seid gespannt, welcher Typ seid ihr denn? Loyal oder Verräter?
Ja.
Und wir gucken jetzt nächste Woche auch nochmal wieder rein in die Sendung.
Fasziniert uns das ja auch immer. Ja.
Und wir gucken nächste Woche nochmal rein in die Sendung. Mit dem Verräter. Ja, ich finde die Atmosphäre schön.
Du willst ja nur ein Schloss haben. Gib's dazu.
Ihr Süßen, ihr macht es gut.
Der hat ja schon Burgfräulein. Ne?
Ja, was für ein Fräulein.
Also ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Einen schönen Sonntag heute.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.